Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 87, ich habe gerade nachgeschaut. Folge 87 ist es. Wir sind hier im Hauptstadtstudio versammelt. Es ist 14.17 Uhr und wir wollen reden über den 14. März 2018. Den Tag vor einem Jahr mit all seinen Bedeutungen für die dann kommenden Monate und für die Zukunft. Wir, das sind Klaus Remme,
Gudula Geuter,
Stefan Detjen
und Frank Capellan.
Und die Erinnerung an den 14. März, die fällt mir zumindest nicht schwer. Ich weiß ziemlich genau, was ich in den Stunden vor genau einem Jahr gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich etwa um diese Zeit aufgemacht, um ins Auswärtige Amt zu fahren, wo Sigmar Gabriel das Amt übergeben hat an seinen Nachfolger Heiko Maas. Da war also die ganze Zeremonie im Bundestag, Vereidigung, Bundespräsident, Vereidigung, Wahl der Bundeskanzlerin im Parlament. Das alles war gelaufen und die Regierung schickte sich an, ein bisschen in Bewegung zu kommen. Heiko Maas ist unmittelbar danach zum Flughafen gefahren. Es ging nach Paris zum Antrittsbesuch und der Rest ist Geschichte mit Höhen und Tiefen dieser Koalition. Fällt euch etwas zu diesem Tag ein oder wir wollen einfach reden über die Entwicklung und die Frage stellen, wo steht diese Regierung jetzt und möglicherweise auch, wie lange wird sie halten?
Stefan. Ich kann mich nicht mehr so genau wie du, Klaus, an die einzelnen Schritte, die ich an diesem Tag gemacht habe, erinnern. Aber ich kann mich erinnern, dass ich es als echte Zäsur auch für uns hier empfunden habe. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es der Tag, wo ich euch allen spätabends, nachts von zu Hause noch eine Mail geschrieben habe und diesem Gefühl Ausdruck gegeben habe und gesagt habe, das war auch für uns im Hauptstadtstudio eine extrem ungewöhnliche, belastende Zeit, ein in jedem Sinne verrücktes Jahr, das im Grunde begann mit einem turbulenten Wahlkampf, dem Auf und Ab von Martin Schulz, dann die Bundestagswahl, dann diese historisch lange schwierige Regierungsbildung und ich hatte das Gefühl, jetzt ist dieser Tag doch eine Zäsur, jetzt beginnt da etwas, jetzt beginnt Regieren und insofern gehört dann für mich, deshalb ist das vielleicht auch im Nachhinein so etwas verwischt, zu diesem Gefühl, dass dann es ja nicht lange dauerte, bis wir dann gesehen haben, da ist mit Regieren noch gar nicht so viel und wir gleich in die nächsten krisenhaften Zustände wieder reingetaumelt sind mit einem Sommer, wo die Regierung am Bruch stand und nach meinem Eindruck wirklich wir gesehen haben, wie tief die Brüche nicht nur in der Koalition, sondern im politischen System sind, die wir da erleben.
Also ich kann mich schon daran erinnern, was ich da gemacht habe. Ich habe den Tag verfolgt und darüber berichtet und die alten Einspielungen für einen Beitrag heute Morgen noch einmal hervorgekramt, also die Vereidigung der Kanzlerin. Und dann ist mir noch mal bewusst geworden, wie sehr man auch damals schon doch gespürt hat, dass das eine ganz schwierige Angelegenheit werden würde. Also Wolfgang Schäuble, der wirklich ein besonderes Verhältnis hat zu Angela Merkel, der dann nach der Vereidigung gratulierte, Frau Bundeskanzlerin, alles Gute für diesen schweren Weg, der jetzt vor Ihnen steht. Also da musste man schon so ein bisschen in sich hineinschmunzeln. Wir wissen, sie hat dann auch auf diesem schweren Weg das Amt der CDU-Vorsitzenden verlieren müssen, kann man fast sagen. Und Wolfgang Schäuble war ja auch die treibende Kraft, Friedrich Merz gegen sie ins Rennen zu schicken. Etwas anderes war der Sozialdemokrat, wie ich immer sage, mit ruhendem Parteibuch, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, der da auch erheblich Druck gemacht hatte und die eigenen früheren Genossen, wie auch immer, treiben musste, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und die dann an dem Tag, also die Minister im Bellevue empfangen hat mit den Worten, willkommen Bundesregierung, das wurde aber auch Zeit, dass ihr jetzt mal antretet und zu arbeiten beginnt. Also da hat sich schon einiges abgezeichnet, auch an diesem Tag, dass das keine normale Regierung werden würde. Das haben wir vielleicht damals noch nicht so gespürt, aber Stefan, wie du sagtest, es hat dann keine 2-3 Monate gedauert. Da hatten wir die erste ganz große Krise um die Flüchtlingspolitik.
Bei mir hat sich das insofern im Nachhinein, kann man sagen, es hat sich schon abgezeichnet, weil es eben gar keine sichtbare Zensur war, weil es im Innenministerium, im Justizministerium hat das, glaube ich, keine so große Rolle gespielt, aber im Innenministerium entgegen den Gepflogenheiten keine Übergabe gegeben hat. Das sagte ja auch schon einiges aus. Also also keine öffentliche Übergabe, gegeben hat von Thomas de Maizière an Horst Seehofer. Und ich habe das erstmal nicht so als Zäsur empfunden, weil ich in, da ich für keine Partei zuständig bin, vorher in das Kräftemessen auch gar nicht so eingebunden war. Und ich dachte, gut, jetzt schauen wir mal. Und dann ging es eben wirklich los mit diesen verschiedenen Streitigkeiten, was denn gipfelte in diesem Streit um die Zurückweisung an der Grenze, was man in der Sache ja hinterfragen konnte, aber vor allem eben in der Art der Auseinandersetzung mit quasi Fake News. Mit dem Willen zur Unbedingtheit wirklich bis an den Rand des Koalitionsbruchs, in dem das da über Wochen ja wirklich durchexerziert wurde. Das heißt, für mich war das erstmal so eine Kurve, die erst später dann so richtig steil nach oben ging.
Ja, und das, wenn ich das noch kurz sagen darf, erinnerte mich dann auch wieder an Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten, der eben an diesem 14. März 2018 sagte, dies sind Bewährungsjahre für die Demokratie. Und da kann man natürlich die Frage stellen, ob diese Koalition diese Bewährungsprobe wirklich bestanden hat. Und da kann man, glaube ich, Zweifel dran äußern.
Ich will mal sagen, was wir uns vorgenommen haben hier für die nächsten Minuten. Also wer hier jetzt eine vollständige Bilanz und ein Abhaken einer Themenliste von Ressorts und Problemfeldern erwartet, der wird vermutlich enttäuscht. Wir haben uns einfach vorgenommen, subjektive Eindrücke zu sammeln, vielleicht auch nach vorne zu schauen, denn es gibt ja wenigstens eine Konstante zwischen dem vergangenen und dem vor uns liegenden politischen Jahr. Auch im vergangenen Jahr waren es Landtagswahlen, die eine Zäsur waren, die Bewegung brachten in Fronten sowohl bei der SPD wie auch bei der CDU. Und das könnte ja durchaus, wenn wir nach vorne schauen, bei den Wahlen, die vor uns liegen, ob es um Europa geht oder aber um die Landtagswahlen im Osten, ganz genauso sein. Deshalb finde ich die Frage so interessant, wo ihr die Koalition im Moment seht, nach diesen Höhen und Tiefen, an einem niedrigen Punkt oder ihr sagt, die haben sich gefangen und im Moment können beide eigentlich mit Blick auf die vergangenen Monate ganz zufrieden sein.
Ich würde da gerne anfangen, weil sich das von meinen Themen aus, glaube ich, noch steigern lässt. Denn in meinen Themen ist es eigentlich Antiklimax. Wir haben in den vergangenen Wochen schon an einigen Punkten gemerkt, dass es wirklich einen absoluten Willen zur Entspannung gibt. Das war von Seiten der SPD, also Justizministerin Katharina Barley, so bei 219a. Mit der Bereitschaft zu ausgesprochenem Pragmatismus in einer potenziell unheimlich beladenen Frage umzugehen. Das ist das leise Abräumen der Ankerzentren, zum Teil durch die Innenminister der Länder, aber vor allem auch durch Horst Seehofer, der nicht mehr auf dem Wort besteht und sich da nicht mehr diese Unbedingtheit an den Tag legt. Also Wendepunkt war natürlich die Bayernwahl. Es könnte derzeit einen unheimlichen Krach geben um die Umsetzung des Familiennachzugs, weil die Zahlen, die angestrebt wurden, immer noch nicht erreicht sind und man sich darüber streiten könnte, wie man damit umgeht. Das tut man nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in der Zukunft auch so weitergeht. Es gibt echte Konfliktpunkte. Es gibt zum Beispiel im Moment die Frage, wie weit das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz, also die Erleichterung der Abschiebung, verknüpft werden soll mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo eben Teile der Union heftige Schwierigkeiten mit einzelnen Teilen haben. Ich glaube nicht, dass solche Fragen auch nur ansatzweise noch das Zeug zum Bruch haben, weil man eben mal in diesen Abgrund geschaut hat.
Ja, ich glaube, das ist die richtige Schilderung.
Also zum einen das und zum anderen auch, weil das natürlich ein Thema ist, insgesamt die Migration, bei der die SPD sich vor den Wahlen auch nicht gegen die Union verkämpfen wird, die sich ja auch in der Vergangenheit eher zurückgehalten hat. Das war ja vielfach der offene Streit einer zwischen CDU und CSU. So dass ich mir da nicht vorstellen kann, dass das so brennt
noch. Ja, wobei es natürlich gerade dann jetzt für die Sozialdemokraten ganz andere Konfliktfelder gibt. Ne? Also wir haben die Sozialstaatspläne, die vorgelegt worden sind, die Abkehr von Hartz IV, das ganz wichtige Thema Grundrente. Und da glaube ich, dass die Koalition eher an solchen Fragen dann zerbrechen könnte.
Das glaube ich auch, weil jetzt auch die SPD, es geht ja dann auch immer um die Frage, welchen Druck die Basis machen wird. Und da sind ja jetzt echt Erwartungen geweckt worden, auch durch die SPD-Führung.
Genau. Ich glaube, man muss noch mal sehen, deshalb habe ich da eben bei Gudula zustimmend interveniert, als sie sagte, die haben in den Abgrund geblickt. Ich glaube, das darf man auch psychologisch nicht unterschätzen, diese Erfahrung für die Politik, vor diesem Abgrund zu stehen, wirklich davor zu stehen, vor einer Situation, wo sozusagen eine Kernschmelze im politischen System eintritt, wo die Unionsparteien zerbrechen als stärkste Kraft in diesem Regierungslager, wo die Zukunft der Regierung ungewiss ist, wo man gerade diese Klippe vor einem Jahr überwunden hat, nach dieser schwierigen, das war aber eine politische Herausforderung, diese Regierungsbildung, dann mit einem in der Geschichte noch nicht dagewesenen Druck und Intervenieren des Bundespräsidenten hin zu dieser Regierungsbildung. Und dann steht man vor dem Sommer davor, wo man sieht, jetzt kann das alles implodieren, mit Folgen für das politische System, mit einem möglichen Erstarken der Ränder, mit einem Zerfall von klassischen Parteikonstellationen, wie wir es noch nicht erlebt haben. Und ich glaube, diese psychologische Erfahrung muss man im Hinterkopf sehen, wenn wir auf die Konfliktfelder, auf die möglichen Konfliktpotenziale schauen, über die wir jetzt dann vielleicht sprechen.
Ja, aber redest du jetzt, ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, über die Koalition als Ganzes, wenn du mit dem Blick in den Abgrund argumentierst, oder nur über die Union? Denn ich sehe doch nach diesem Jahr, auch wenn sie zusammen regieren, sind ja doch beide Partner, ich nehme jetzt mal die Union zusammen, und die SPD in sehr unterschiedlicher Lage.
Absolut, oder? Aber in unterschiedlicher Weise haben sie beide in Abgründe geblickt. Die SPD in einer existenziellen Krise, ja, vor, ja, einer Frage, in der die Frage, ob sie in die Regierung eintritt oder nicht, war ja mit einer Existenzfrage für die Partei verknüpft und natürlich dann auf eine ganz andere Art und Weise die Unionsparteien mit ihren ganz unterschiedlichen strategischen Konzepten, die CSU mit ihrem Eskalations- und Radikalisierungskonzept als Antwort, als mögliche Antwort auf die AfD und mit diesem, man muss das ja nochmal festhalten, mit diesem Lerneffekt im Sommer, als die selber gesehen haben, das geht in die Hose, das geht auch nach hinten für uns selber los und einer Veränderung der politischen Strategie seitdem.
Ich glaube auch, dass mit dem in den Abgrund geschaut, das kann man in dem Punkt, den ich gerade meinte, in der Migrationspolitik, kann man das durchaus auch auf die SPD beziehen, weil das auch keinerlei Profilierungspotenzial für die SPD hatte. Das war ja nicht das, womit sie Wahlkampf machen wollte. Das kann aber in den jetzigen Fragen natürlich ganz anders aussehen. Also dieses in den Abgrund schauen ist kein Garant für Harmonie in der Zukunft, sondern in den Themenbereichen, wie jetzt eben gerade in der neuen Sozialpolitik, wo die SPD sich erhoffen kann, dadurch mehr Profil zu gewinnen, kann das völlig anders aussehen.
Frank, wir haben ja nur wenig Zeit und deswegen würde ich es mal zuspitzen, wenn wir sagen, kennt dieses politische Jahr, das hinter uns liegt, Gewinner und Verlierer? So eine Koalition, die ist ja nicht im luftleeren Raum. Wir sind uns wahrscheinlich schnell einig, dass die Grünen zu den Gewinnern der letzten 12 Monate gehören. Die Umfragen weisen das aus. Ist die SPD klare Verliererin der letzten Monate?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also wenn du dir die Umfragen ansiehst, ist die SPD auch nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen. Und selbst die Sozialstaatspläne haben ja nur für ein kurzes Strohfeuer eigentlich gesorgt. Und da müssen die Sozialdemokraten jetzt sicherlich liefern. Und da sind wir dann bei dem Thema, bei dem Kernthema Grundrente, weil das nämlich als eines der ganz wenigen im Koalitionsvertrag steht von diesen sozialen Plänen, die da auf den Tisch gelegt worden sind. Und da sehe ich jetzt absolut die Schwierigkeit, dass man sich da schnell wird einigen können, weil wir alle wissen, die Sozialdemokraten pochen auf SPD pur. Sie wollen die Grundrente schaffen. Der Arbeitsminister Hubertus Heil will bis zu 447 Euro im Monat drauflegen, damit Rentner, die eine allzu kleine Rente haben, künftig deutlich über dem Hartz-IV-Niveau liegen. Und er will das tun, ohne die Bedürftigkeit überhaupt zu prüfen. Also ob, da wird dann immer wieder, was haben wir gestern gehört, die Juweliersgattin ins Spiel gebracht, die Zahnarztgattin, also eigentlich Frauen, die ganz gut versorgt sind, aber die trotzdem eine kleine Rente bekommen. Und da sagt die SPD, ist uns egal, die Leute haben eingezahlt in die Rentenversicherung, da müssen wir keine Bedürftigkeit prüfen, sondern die sollen eine bessere Rente bekommen. Das will man machen, das will die SPD durchsetzen, das kostet aber Milliarden. Und da sagt die Union halt, da machen wir nicht mit. Und ich weiß nicht, ob die SPD sich da am Ende nicht verzocken wird.
Aber da bist du tiefer drin, Frank. Wie ist dein Eindruck? Ich würde jetzt, ohne diese Diskussion im Detail zu kennen, sagen, dieses Thema, dieser Konflikt ist so, dass man da Kompromisse finden kann. eine Bedürftigkeitsprüfung.
Wenn man das will.
Wenn man es will, natürlich. Aber was dann am Ende eine Bedürftigkeitsprüfung ist oder keine, da muss es doch technische Kompromissmöglichkeiten geben. Und ich würde mal sagen, von der Unionsseite her ist eine Bereitschaft da, der SPD was zu geben, weil ich glaube nicht, dass man es von daher auch an dieser Stelle an den Bruch der Regierung kommen lassen wollte.
Ja, die Parteispitze will das sicherlich nicht, Stand jetzt. Aber Klaus, du hast die Landtagswahlen angesprochen. Da kommt noch eine dazu in Bremen. Das kleinste Bundesland, der kleinste Stadtstaat, der aber für die SPD eine ungeheure Symbolfunktion hat, weil die Sozialdemokraten da, glaube ich, seit 70 Jahren regieren. Mhm. So sollte man Bremen verlieren, Brandenburg, wo man auch seit 30 Jahren die Regierung stellt, verlieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann möglicherweise auch das Thema Grundrente mit dem Annex ohne Bedürftigkeitsprüfung, dass man dieses Thema dann zum Grund nehmen könnte zum Bruch der Koalition, weil dann die Diskussion losgehen wird, wenn man sämtliche Wahlen wieder verliert, ob es wirklich gut sein kann, sich weiter in dieser Koalition mit der Union profilieren zu wollen und offenbar keinen Erfolg dabei.
Und wäre das einem Wähler vermittelbar, dass das Thema Grundrente der Grund ist, dass die Koalition bricht?
Naja, das Thema Grundrente wäre ja dann eines, was für die vielen anderen auch stehen würde, insbesondere für die Abschaffung von Hartz IV, wo ja jeder weiß, das lässt sich mit der Union nicht realisieren, aber wo die Sozialdemokraten und das ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen am Ende, die Erwartungen so hochgeschraubt haben.
Aber da sind wir uns doch einig, und das ist doch auch der SPD klar, ein Ausstieg der SPD aus der Großen Koalition würde Neuwahlen bedeuten. Oder gibt es da andere Einschätzungen? Nach meiner Wahrnehmung, insbesondere aus Gesprächen mit Unionsleuten, wir haben auch zusammen welche geführt, hier gestern an dem Tisch, wäre das vollkommen klar, die Union würde auf Neuwahlen gehen.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja. Ja, vor allen Dingen haben die Sozialdemokraten, also Johannes Kahrs ist dafür gescholten worden, dass er es auch aus den eigenen Reihen gescholten worden dafür, dass er es für nötig befunden hat, das nochmal klarzustellen. Also, dass man nicht bereit sein würde, als SPD Annegret Kramp-Karrenbauer ohne Neuwahl zur Kanzlerin zu machen.
Das ist ja der umgekehrte Fall. Das ist ja der Fall, dass die Union von sich aus etwas verändern würde. Da kann man sich dann darüber streiten, ob die Koalition fortbestehen würde. Wenn die SPD rausgeht, dann würde auch die Union nicht versuchen, andere Partner zu suchen.
Ich glaube.
Ja, also beide Szenarien laufen auf Neuwahlen hinaus. Ich glaube, da können wir dann relativ sicher sein.
Und das wurde ja auch gestern so formuliert, dass, als wir zusammensaßen hier mit einem Gast aus der Unionsfraktion, dass wir uns die Frage gestellt haben, warum sollte die SPD das tun? Und wir haben eigentlich keine guten Antworten gefunden dafür, dass die Sozialdemokraten von sich aus schnell den Bruch zu diesem Zeitpunkt dieser Koalition suchen würden, weil sie wüssten, dass sie Neuwahlen in Kauf nehmen müssen. Neuwahlen führen mich dazu, vielleicht ein paar Worte auch auf die Gegenseite, auf die Opposition zu verwenden. Wir wissen natürlich um die Schlagzeilen rund um Sarah Wagenknecht. Es gibt Bewegung bei der Linkspartei. Wenn wir mal auf mögliche Konstellationen schauen für die Situation am Ende der Legislaturperiode, wann immer sie kommen kann, sind das Hirngespinste, wenn es um Konstellationen geht, links der Mitte, Frank? Glaubst du, dass dadurch Sarah Wagenknecht oder den Verlust von Macht Wagenknechts eine Option entstanden ist?
Also es gibt einige in der SPD, die das sich erhoffen, linke Sozialdemokraten, die jetzt dieses Projekt R2G Rot-Rot-Grün im Bund wiederbeleben möchten.
Bei den der letzten Wahl war das schon Thema. Ne? Da haben die sich ja dann auch schon getroffen und das ist im Sande verlaufen.
Ja. Aber auch bei den Grünen wurde das ja unmittelbar jetzt verknüpft schon mit dem angekündigten Abschied von Sarah Wagenknecht, dass man gesagt hat, das ist eben jetzt wieder viel mehr eine Option als das.
Also klar ist natürlich, dass Sarah Wagenknecht für die Sozialdemokraten immer ein rotes Tuch war. Und da haben dann ja viele ihren Rückzug in dieser Woche dann noch in Zusammenhang gebracht mit dem Rückzug von Oskar Lafontaine, weil Sarah Wagenknecht hat dann in der Pressekonferenz gesagt, das sei ein Zufall gewesen, das sei ihr gar nicht bewusst geworden. Viele haben gesagt, das war eine Inszenierung, dass sie das getan hat an diesem Jahrestag, also 20 Jahre, nachdem Oscar Lafontaine alles hingeschmissen hat, den Vorsitz der SPD, das Amt des Bundesfinanzministers, sein Bundestagsmandat. So, das verknüpft man alles mit Sarah Wagenknecht, weil sie mit Oscar Lafontaine verheiratet ist und weil die beiden eben auch eng politisch zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite sehe ich nicht, wo die neue linke Mehrheit herkommen soll. Also sie wurde auf dieser Pressekonferenz auch danach gefragt, ob sie jetzt selber das so einschätzen würde durch ihren Rückzug, ob Rot-Rot-Grün wahrscheinlicher werden könnte. Und da sagte sie zu Recht, ja, die Mehrheiten sind nicht da. Und die SPD kommt jetzt mit einem doch erheblich linken Programm, wo sie in der Sozialpolitik auf die Linkspartei zugeht. Und wenn man so Politik macht, dann gräbt man sich eigentlich zusätzlich die gemeinsame Wählerschaft ab. Und, da sehe ich nicht, wo die Mehrheit...
Die Grünen würden Ihnen als Koalitionspartner fehlen. Also nach meiner Wahrnehmung sind die Grünen immer noch in dem Modus, in der Erinnerung, dass sie mit der Union eigentlich gut zusammen waren.
Ja, aber es gab aber diese Aussagen jetzt.
Natürlich gibt es die Aussage, das würde ich aber als eine, würde ich sehen, als Aussagen auf einer taktischen Oberfläche.
Ich weiß nicht, ob man vielleicht so unterscheiden muss bei den Grünen dann zwischen Basis und Spitze. Wir hatten ja Umfragen vor etwa 2 Wochen, wo gefragt wurde, wem eine schwarz-grüne Koalition oder aber eine rot-rot-grüne Koalition nutzen würde. Und ich war überrascht über die große Anzahl der grünen Anhänger, in Anführungsstrichen, die für links votierten als einem präferierten Bündnis im Vergleich zu einem Schwarz-Grün.
Das war aber auch bei den Grünen immer so, dass die Basis natürlich linker tickte als die Führung. Und wir haben es jetzt mit einer Führung zu tun, die ja ausgesprochen pragmatisch ist, mit Habeck, der aus einem Schwarz-Grün, aus dem Jamaika-Bündnis in Kiel kommt. Also diese, und dann viele andere, denen eben noch vor Augen steht, wie nah sie mit der Union eigentlich zusammen waren in den Koalitionsverhandlungen, die das tatsächlich als Projekt für sich begriffen haben. Wie oft in der Geschichte ist das so, dass man das Gefühl hat, der richtige Zeitpunkt für solche Projekte, für solche Konstellationen wird dann irgendwie verpasst und auch ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene würde, wenn es jetzt noch käme, würde in irgendeiner Weise verspätet kommen, was wahrscheinlich eine Belastung für so ein Bündnis wäre. Ein Stück ist die Luft da sicherlich raus, aber
und die andere,
ich glaube,
Frage,
es ist noch nicht innerlich entwertet für die Akteure.
Die andere Frage ist ohnehin, ein rot-rot-grünes Bündnis, wie viel Mehrheit das bräuchte, wenn es jetzt die Mehrheit gar nicht gibt, ob es nicht ein deutliches Plus über die notwendige Mehrheit bräuchte, weil es eben immer noch sehr heterogen wäre. So, dass man sich eigentlich nicht leisten könnte, dass drei Abweichler dann die Sache zu Fall bringen.
Bei dem Thema keine Entwertung des Projekts würde ich dir zustimmen, aber es ist sicher auch so, dass das kein Selbstläufer wird. Sollten diese beiden sich wiedersehen, Schwarz und Grün, denn ich verfolge gerade einen Sprengsatz, der würde praktisch für Kontinuität sorgen, der Streit um die Rüstungsausgaben oder aber die Rüstungsexporte, der diese Koalition, die im Moment im Amt ist, arg belastet, der würde natürlich ähnlich schwierig werden mit einem grünen Partner an der CDU-Seite, denn das kann sich, glaube ich, eine grüne Partei kaum leisten, dass hier im Namen einer konstruktiven Europapolitik plötzlich eine Rüstungspolitik entworfen wird, die mit Rücksicht auf Exportabsichten Frankreichs sämtlichen Beschränkungen über Bord wirft und für Exporte auch in Krisenländer zum Beispiel agieren.
Na klar, aber das würde, du hast es gesagt, das würde die Grünen auch an einem wunden Punkt treffen, denn diese Rüstungsexportpolitik, so wie sie die Union haben will, passiert im europäischen Namen mit Berufung auf Macron. Die Grünen waren immer die Ersten dabei, die Macron-Klasse fanden, die beklagt haben, dass Merkel nicht genügend auf Macron zugegangen ist, wo es um seine konstitutionellen Vorstellungen für Europa geht. Also die tun sich jedenfalls auch nicht ganz leicht damit, zu sagen, das Argument blenden wir jetzt mal vollkommen aus. Das ist keine einfache Argumentationsposition für die. Und wenn die wollen, kommen sie da zustande. Wobei ich aber, ich weiß nicht, wenn wir es jetzt mal auf den Punkt bringen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich würde immer noch vorhersagen, dass diese Koalition hält. Ich glaube, dass das für die SPD sehr schwierig wird, gerade wenn die Wahlen so ausgehen, wie wir es jetzt eben als Optionen in den Raum gestellt haben, die Landtagswahlen. Das wird sehr schwierig. Aber ich glaube, man darf doch nicht vergessen, dass die SPD nach meiner Wahrnehmung in der gesamten Spitze hier Leute hat, die jetzt in der Regierung sind. Die wollen nicht nur wegen Dienstwagen weiter regieren, sondern die wollen Projekte fortsetzen. Die haben eine Agenda, die wollen die weiter abarbeiten. Die sind noch nicht fertig.
Ja, aber trotzdem fällt ja auf, wie sehr auch die Sozialdemokraten jetzt, ich sag mal, auf Krawall gebürstet sind. Also bei der Grundrente oder ein Thema, was wir gerade nicht besprochen haben, im Kontext von Schwarz-Grün, Klimaschutz, Klimaschutzgesetz. Da werden sich die Grünen auch ganz genau anschauen, was da jetzt bei rauskommt. Wenn man möglicherweise mit dieser Union dann nach Neuwahlen oder sei es in der nächsten Legislaturperiode, der regulären, dann zusammen regieren müsste. Also auch da rasen da jetzt zwei Züge aufeinander zu.
Aber ich würde noch ein anderes Bild zeichnen, nämlich das Bild von des Versuchs, eine Politik zu machen, die aus kontrollierten Konflikten besteht, wo eben tatsächlich auf beiden Seiten, auch bei der Union ja in der neuen Konstellation zwischen Kramp-Karrenbauer und Merkel, bestimmte Profilierungs- und Konfliktfelder betrieben werden. Wenn man sich das Papier der Union zur Migrationspolitik anschaut, dann ist das voller Sprengstoff für die Koalition auch. Aber man markiert es eben als Parteipositionen. Und nochmal, ich glaube, auf der Regierungsebene hat man es mit Leuten zu tun, die ja auch alle große Erfahrung haben im gemeinsamen Reagieren und Techniken haben, Methoden, Kompromisse zu schließen.
Ja, aber bei den Verteidigungsausgaben, da muss ich jetzt nochmal kurz drauf zurückkommen, da ist das ein Thema, das, glaube ich, mit diesem Etikett, so denken halt wir und ihr denkt darüber anders und dann machen wir halt morgen weiter. Das wird nicht funktionieren.
Jetzt musst du aber nochmal erklären, auch uns hier, das ist eine Gelegenheit, auch hier im Studio uns da nochmal drüber zu verständigen. Du hast das verfolgt, diese letzten Entwicklungen mit Blick auf den Verteidigungsetat. Und das ist ja auch innerhalb der Union, gerade für von der Leyen, keine einfache Geschichte.
Nein, überhaupt nicht. Die hat sich wirklich eine blutige Nase geholt, weil es mir entschieden scheint, dass ihre Vorstellungen, wie man als NATO-Partner mit steigenden Ausgaben zu einem Bündnispartner werden kann, der auch in dem Kreise, in den Augen der Franzosen, natürlich in den Augen der Amerikaner, aber auch in den Augen vieler Osteuropäer, als jemand angesehen wird, der im Rahmen seiner Wirtschaftskraft Last trägt. Das ist ja der zentrale Vorwurf gegen Berlin, dass dem nicht so ist. Und wenn Olaf Scholz sich jetzt durchgesetzt hat und in einem enormen Maß die Ambitionen von der Leyen, die auf 1,5% Verteidigungsausgabenanteil am Bruttoinlandsprodukt zielten, eine Zusage, die nun seit Monaten regelmäßig gemacht wird von dieser Bundesregierung, dann ist das eine Situation, die zu Vorwürfen führen wird, international, und Deutschland wird dabei nicht gut aussehen.
Aber wenn das so ist, was heißt das dann für die Koalition? Wir waren ja jetzt bei der Frage, wie lange hält das noch? Und wenn sich Scholz nun tatsächlich durchgesetzt hat, dann hat er das ja auch mit der Zustimmung der Kanzlerin.
Das heißt, hat er sich wirklich schon durchgesetzt oder ist das nicht jetzt ein Pokerspiel, was gerade beginnt?
Ja, möglicherweise.
Also wir müssen ja auch die Ausgaben sehen, die die SPD, die Scholz haben will für seinen Arbeitsminister beim Thema Grundrente. Da ist die, weiß Heil nicht mal, wie teuer das werden wird, aber die Rede ist da von zweistelligen Milliardenbeträgen bis zu 20 Milliarden pro Jahr. So, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Dann ist das doch ein Geben und Nehmen.
Und das kann sich auch Angela Merkel doch nicht leisten, von den Versprechungen runterzugehen, die sie, du warst dabei, Klaus, die sie vor ein paar Wochen noch auf der Sicherheitskonferenz gegeben hat. Bei jeder Gelegenheit steht sie hinter diesen Zusagen zur Steigerung des Verteidigungsetats.
Aber wir hören nun einmal, dass die Rückendeckung, die Ursula von der Leyen seit inzwischen 4 Jahren genossen hat und die für enorme Zuwächse, das muss man ja auch mal sagen, bereits gesorgt haben, Jahr für Jahr im Verteidigungsetat, dass diese Rückendeckung sehr viel schwächer geworden ist und die Kanzlerin offenbar auf der Seite von Olaf Scholz steht, der auf die Konjunktur verweist, auf andere Projekte, bei denen Verteidigung nicht immer die Priorität haben kann. Und insofern ist die Kurve, die hin zu einem international angesehenen Ziel führt, was die Verteidigungsausgaben angeht, nicht in Sicht, nicht weit und breit nicht in Sicht.
Aber trotzdem nochmal, wie kommen wir von da zur Frage nach der Koalition? Das hat ja nur Auswirkungen auf die Koalition, wenn die Union meutert zum Beispiel.
Also die Verteidigungs- und Außenpolitiker der Union, sie meutern noch nicht, denn Frank, du hast recht, noch sind wir nicht so weit, es sind noch wenige Tage. Ich glaube, nächsten Mittwoch wird Olaf Scholz sein die Ergebnisse der Haushaltsberatungen verkünden. Bis dahin kann verhandelt werden. Aber die Differenzen sind derartig groß, dass selbst wenn er, was die mittelfristige Planung angeht, hier noch 5 oder 6 Milliarden auf den Verteidigungshaushalt draufgeht, die Differenz immer noch bleibt, sodass, du hast völlig recht, Gudula, hier die Klage der Unionsverteidigungspolitiker auch gegenüber ihrer eigenen Kanzlerin ist, dass die Rückendeckung fehlt.
Würde der Union andererseits wieder in der Konstellation, die wir haben, in der Tat dann eine Gelegenheit geben, sich zumindest rhetorisch gegen die SPD zu profilieren und zu sagen, das liegt nicht an uns, das liegt an diesem schwierigen Koalitionspartner. Wir würden dann immer natürlich gleich hinzufügen, der mögliche Nächste wird es nicht einfacher machen.
Wir sind am Ende. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen hier unter 30 Minuten bleiben. Und das ist uns, ich schaue mal auf die andere Seite der Technik, gelungen. Wunderbar. Folge 87 ist damit produziert. Wir bedanken uns fürs Interesse. Anregungen immer gerne als Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und ich sage Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.